Herzlich willkommen zum Zonta Podcast Tietiet. Ich bin Susanne.
Und ich bin Ute.
Und unseren Podcast gibt es inzwischen seit mehr als 5 Jahren und wir haben mehr als 100 Folgen. Wenn ihr keine verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. Wir behandeln alle Themen rund um Frauen und Mädchen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, liebe Ingeborg. Ich freue mich, dass du bei uns bist. Ingeborg Hofbauer ist Coachin und Vortragsrednerin. Ingeborg, du hast gerade ein tolles Buch geschrieben über Italien. Und wir haben gedacht, das passt doch wunderbar zu unserer Sommerfolge. Du wirst uns einfach ein bisschen von deinen Reisen berichten. Du reist alleine, das können wir schon mal sagen, mit deinem Camper Freddy. Und ja, wir sind ganz gespannt auf dieses Leben im Camper. Was tust du beruflich? Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Ingeborg.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns da irgendwie begegnet sind über Facebook. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf heute.
Ja, Ingeborg, du hast ein ganz spannendes Leben. Du bist in einem Zimmereibetrieb aufgewachsen. Vielleicht magst du uns das mal so ein bisschen erzählen. Du hast den, wenn ich das richtig weiß, auch selber erst geführt und dann irgendwann mit 42 gesagt, nee, ich mache nochmal was ganz anderes. Da klingt schon so ein bisschen Mut drin in dieser Entscheidung. Und ich glaube, mutig ist das, was man dir so zuschreiben kann. Aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen was aus deinem Leben.
Ja, also ich habe in einem Monat 65 Jahre, mir gefällt dieser Ausdruck, ich habe, denn in Italien heißt das auch, ich habe ein Alter und ich bin nicht, weil ich bin es so endgültig und ich habe es so für mich so wie ein angesammelter Schatz von Erfahrungen. Und mit 65 Jahren kann einiges im Leben natürlich vorkommen und mein Leben ist sehr geprägt von Veränderungen, Herausforderungen und ja, vielen, vielen verschiedenen Wegen im Äußeren und im Inneren. Und ja, ich bin im Zimmereibetrieb, meine Eltern waren Unternehmer, meine Mutter war Grundschullehrerin, mein Vater war Zimmermeister, hat von nichts einen Zimmereibetrieb aufgebaut. Und da bin ich dann hineingerutscht, weil mein Bruder, der eigentlich dafür vorgesehen war, hat nicht den Betrieb übernommen und ich aus Verantwortungsbewusstsein habe eigentlich was gemacht, 20 Jahre lang, was so nicht meins war. Ich wollte eigentlich Geschichte und Germanistik studieren und so wurde ich Geschäftsführerin eines Baubetriebes mit 35 männlichen Mitarbeitern und habe dann aber mich doch dort verwirklicht, indem ich in Deutschland eine Ausbildung, ein Fernstudium gemacht habe zum nachhaltigen Bauen und Wohnen und habe diese Firma positioniert als Leitbetrieb in der Steiermark. Ja, und mit 42 bekam ich dann eine Riesenchance, in ein internationales Beratungsunternehmen einzusteigen als Trainerin und Coachin. Und dort habe ich dann 15 Jahre bis zu meinem 55. Lebensjahr Konzerne, Führungs- und Verkaufstrainings gemacht. Und in dieser Zeit begann ich aber aus einer inneren Sehnsucht heraus zu pilgern und begann damals schon alleine Wege zu gehen in Europa, auch durch Deutschland bin ich gewandert, 300 Kilometer, Spanien, Portugal, Italien und habe dann auch die Ausbildung als Wander- und Pilgerbegleiterin gemacht und habe so neben dieser Tätigkeit angefangen, Menschen zu begleiten. Und mit 55 war dann für mich das Leben in der Konzernwelt, in der Wirtschaft von einer Sekunde auf die andere zu Ende. Ich konnte nicht mehr. Es war nicht mehr mit meinen Werten vereinbar. Es war nicht mehr, also meine spirituelle Suche war nicht mehr mit diesem monetär geprägten Leben vereinbar. Und ich habe dann von einem Tag auf den anderen bin ich einfach ausgestiegen und habe mich dann so die nächsten Jahre bis zur Pension als Reiseleiterin durchgeschlagen, kann man sagen. Und mir langsam mein Einzelunternehmer nehmen als Coachin, als Biografiebegleiterin, also biografisches Coaching ist eigentlich mein Schwerpunkt. Und so Menschen in meinem Alter, in der Mitte des Lebens zu begleiten, ihren dritten und vierten Lebensabschnitt zu gestalten.
Das finde ich ganz spannend. Du hast gerade schon so ein paar Stichworte gegeben. Also sehr mutige Entscheidungen hast du getroffen. Und deine Homepage heißt Mutkompetenz. Also wenn ich das so lese, höre ich irgendwie raus, also jemanden kompetent machen im mutig sein. Mhm. Und du hast gerade mehrere Stichworte schon gegeben, aber vielleicht können wir mal auf diesen dritten, vierten Lebensabschnitt schauen. Wie hilfst du Menschen dabei? Und wir haben gerade schon im Vorgespräch oder im Warten auf dich haben wir nochmal so ein paar Zahlen ausgetauscht, dass Menschen im Schnitt 10 bis 12 Jahre ihres letzten Lebensabschnittes krank sind. Also so viel Zeit bleibt gar nicht, und umso wichtiger, sie gut und freudvoll zu genießen. Wie kannst du Menschen da helfen, in diesen Lebensabschnitt zu kommen, und was sind da so die Herausforderungen?
Ja, helfen ist immer so eine Sache. Helfen muss man im Endeffekt selber. Ich bin durch meine Begleitungen auf Reisen, auf Wanderungen und durch meine Ausbildung zur biografischen Begleiterin draufgekommen, dass die Schätze in uns selber liegen. Und ich kann nicht sagen, ich war von Anfang an, ich bin mutig geboren. Ganz im Gegenteil, ich war eher ein schüchternes Kind. Aber durch eine innere Sehnsucht, dass das, was ich vielleicht gerade tue, nicht so wirklich meins ist, hat mich immer dazu getrieben, mich umzusehen und vor allem zu lesen. Also ich habe mich durch Bücher waren meine besten Therapeuten, und das alleine Wandern. Und auch ich habe meine körperlichen Beeinträchtigungen. Also kann man nicht sagen, dass ich jetzt so, wie man in Österreich sagt, bumper gesund bin, sondern ich habe auch körperliche Beeinträchtigungen, aber ich lasse mich von denen nicht unterbekommen. Also ich bin kein Opfer. Und das war immer mein großes, in allen schwierigen Phasen meines Lebens, in meinen Krisen, mein Hauptmantra: ich bin kein Opfer. Ich bin Gestalterin und ich mache das Beste aus der Situation. Und am meisten geprägt hat mich 10 Jahre Pflegeverantwortung meiner Eltern. Ich habe beide Eltern gepflegt, dann irgendwann mit einer 24-Stunden-Betreuung, die ich dann ja auch betreut habe im Endeffekt. Mein Vater ist verstorben vor 9 Jahren, meine Mutter ist 99 bald und ist seit einem Jahr im Heim, weil ich nicht mehr konnte. Aber auch da hat mich Lesen, da hat mich Schreiben, da hat mich Wandern und mein Reisen über Wasser gehalten. Ich habe mir dann meine Inseln gesucht, meine Freiräume gesucht und habe die durchgesetzt. Also ich war immer Gestalterin und habe mich nie zum Opfer mich selbst machen lassen. Das ist vielleicht, und Mut kommt dann dadurch, indem man dann sich selbst schützt, Nein sagt zu gewissen Sachen und wirklich auf seine inneren Bedürfnisse hört, sich selbst Ja sagt und dann natürlich Kritik in Kauf nehmen muss. Das macht dann natürlich mutig und selbstbewusst.
Ja, das ist ja.
Und das versuche ich eben meinen, das sind hauptsächlich Frauen so um die 50 und 55, 60, 70, die bei mir im Coaching oder in den Seminaren sind. Und da kommt schon sehr viel das Opferverhalten durch. Ja, also das Leben hat mir etwas vorenthalten und ich muss ja um die Kinder und die Enkelkinder und die Eltern nicht unbedingt. Ich habe wirklich alles mitgemacht. Aber ich habe trotzdem immer geschaut, dass es mir dabei gut geht. Dass ich den Mein Motto ist, nur wenn es mir gut geht, kann es anderen gut gehen und nicht umgekehrt.
Ja, das klingt super spannend. Nichtsdestotrotz ist dann noch die Frage, ich glaube, dass mit diesem Opfer, sich als Opfer fühlen, das ist, glaube ich, auch eine sehr weibliche Eigenschaft. Hört man immer wieder. Du hast jetzt gesagt, dass das so ein Mantra für dich war, dass du dir das immer wieder gesagt hast. Nichtsdestotrotz braucht man ja oft diesen Anschubser von außen, dass man auch wirklich sich traut, was zu machen. Also was ist das, was kann so ein Schubser sein, sich aus dieser Rolle rauszubewegen?
Ich hatte mal so ein Werbegeschenk, so ein kleines Armband für meine Klientinnen, und da stand drauf: heute bin ich mutig. Und das war so mein Mantra, dass ich am Tag, dass das für mich so drinnen war: heute bin ich mutig. Weil es kann sein, dass irgendeine Herausforderung kommt, die jetzt, wo ich mich nicht wohlfühle und trotzdem aber Ja sage und mitspiele Und das kann in Kleinigkeiten sein, wenn ich zum Beispiel in einem Lokal in die Nähe als Einzelgast des WCs gesetzt werde, dass ich sage, nein, hier sitze ich nicht. Ich möchte einen anderen Platz. Also so kleine Dinge für sich tun, und das hat mit Selbstliebe etwas zu tun, mit Selbstfürsorge, dass ich mich traue zu sagen, das tut mir nicht gut und da spiele ich nicht mit. Und das fängt bei den wirklich Kleinigkeiten an. Und so gewinnt man langsam Kompetenz, Mutkompetenz. So habe ich das, das Wort ist im Zuge eines Selbstcoachings entstanden. Da habe ich eine Timeline gemacht, das kann ich auch anderen empfehlen, das mache ich auch gerne in den Seminaren. So eine Timeline 0, also der Zeit, wo die ersten Erinnerungen sind, so mit 4 Jahren beginnt so bei Menschen, die beginnen die Erinnerungen bis heute. Und hier schaue ich die positiven Schlüsselerlebnisse an, vielleicht auch negative, die mich geprägt haben, und mache dort Überschriften auf dieser Timeline. Und dann schreibe ich darunter, was hat mir geholfen, durch dieses Erlebnis zu kommen oder mit diesem Erlebnis umzugehen. Und bei mir hat sich dann immer aneinandergereiht, Mut, 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 Mut. Und denke, hallo, das ist mein Firmenname.
Ja, super. Sehr spannend, und ich finde es auch toll zu sagen, ich mache das zum Thema. Also ich gehe nicht in diese dritte Lebensphase unvorbereitet, sondern ich mache das ganz bewusst. Ich muss vielleicht mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mal einen Geschäftsführer, und der sagte, ich gehe bald nächstes Jahr in Rente, aber ich habe ein Buch gelesen, das heißt Altern wie ein Gentleman. Und ich bereite mich ganz sorgfältig darauf vor und nehme mir bestimmte Dinge vor und lasse es nicht einfach passieren. Und ich glaube, das höre ich bei dir auch raus, ne, dass du ja bewusst sagst, ich gestalte mein Leben. Das hast du gerade auch schon mal gesagt, ich bin Gestalterin. Du gestaltest offensichtlich auch diesen Lebensabschnitt. Und vielleicht kommen wir mal zu diesem Thema Reisen, Wandern. Das ist ja etwas ganz Wichtiges in deinem Leben, und du hast ein Buch geschrieben, Italia da Sola, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, und berichtest so ganz anrührend über Glücksmomente und Glücksorte in Italien. Und vielleicht können wir gleich mal 1, 2, 3 Tipps von dir bekommen über Italien, aber vorher würde mich noch interessieren, so dieses Alleinreisen und noch dazu nicht von Hotel zu Hotel und dir wird alles abgenommen, sondern du reist mit deinem Camper. Und ich kann mir vorstellen, da gibt es natürlich auch Herausforderungen. Ich weiß nicht, den platten Reifen oder den Unfall oder was auch immer man sich da so vorstellen kann. Wie, oder vielleicht auch so eine Angst da allein als Frau auf so einem Campingplatz. Wie machst du das, Ingeborg?
Ja, das werde ich sehr oft gefragt. Feststellen möchte ich einmal statistisch, dass 85% der alleinreisenden Menschen Frauen sind. Und wir begegnen auch auf den Reisen hauptsächlich alleinreisende Frauen, kaum Männer. Männer reisen in Rudeln oder zu zweit in Partnerschaften. Also das ist mir aufgefallen. Durch das alleine Gehen und Pilgern habe ich schon gewisse Erfahrung damit. Also das war für mich schon eigentlich herausfordernder, wie jetzt mit dem Auto unterwegs zu sein. Italia da Sola ist entstanden, weil ich einfach Italien liebe. Und meine Vorfahren mütterlicherseits sind ja aus diesem Raum, aus dieser altösterreichischen, Triestina, norditalienischen Struktur herausgeboren. Meine Urgroßmutter ist in Trieste geboren, und meinen Urgroßvater kenne ich leider nicht. Bei uns waren immer nur starke Frauen in der Linie, und Männer irgendwie kommen da so selten vor. Ja, sie war eine Dienstmagd in einem herrschaftlichen Haus, und wie es damals so war, wurden eben Mägde oft, bekamen oft ledige Kinder, und das war dann meine Urgroßmutter. Also ihre Mutter war eine Dienstmagd. Das hat mich so fasziniert, diese Geschichte und meine Sehnsucht mit Italien damit verbunden. Und ich habe in den letzten Jahren einfach Italien allein bereist, vor allem Norditalien. Also das Buch handelt eigentlich nur von Norditalien. Jetzt kommt das nächste im Frühjahr mit dem südlichen Teil heraus, also von oben nach unten, von Friaul bis zur Stiefelspitze. Alleine reisen. Ich glaube, der größte Mut ist dabei, sich mit seinen inneren Dämonen auseinanderzusetzen. Das Äußere, ich kann gut Auto fahren, ich kann Italienisch, Englisch, also von der Sprache her ist es jetzt kein Problem. Als Reiseleiterin bin ich organisieren und managen mit dem Handy, mit Google einfach gewohnt, mit Buchen und mit diesen Herausforderungen. Aber das Alleinreisen, wenn man so alleine unterwegs ist und in der Nacht oft, nach 2, 3 Wochen, bekommt man dann doch manchmal so innere, da kommen so die versteckten Kränkungen, Ängste, vielleicht auch Trauma aus früher wirklich hoch. Das ist unglaublich, immer wieder und noch immer wieder. Und das finde ich die größte Herausforderung, sich da einzulassen. Die wollen beachtet werden, diese Themen. Und da ist das Alleinreisen einfach die beste Gelegenheit. Und was ich so liebe ist, und ich bin unglaublich gerne im Gegensatz zu den meisten Camper und zu den meisten Wohnmobilfahrern, die gerne auf Stellplätzen und einsam stehen, ich stehe am liebsten auf italienischen Campingplätzen inmitten von Italienern und Familien und genieße es, zuzuhören und dieses Leben, dieses Pralle mitzuerleben.
Was macht denn dieses italienische Leben so aus? Wir haben ja auch schon einen Podcast mit Birgit Eschbach mal gemacht,
genau,
und über Venedig gesprochen und ich habe da so ein paar Stichworte aufgepickt. Aber was ist für dich so dieses italienische Leben? Also prall hast du gerade schon gesagt, ja. Bella Figura. Was fällt mir da so ein? Was fällt dir ein?
Ja, Ich möchte das jetzt nicht überhöhen, und Italien hat genauso Probleme und die Menschen haben ihre Sorgen und ihre Probleme und aber die gehen irgendwie anders damit um, habe ich so den Eindruck. Also die können, die lassen es raus, ja, die diskutieren, aber dann kommen wieder die wichtigsten Werte wie Essen, Trinken, Familie, Freunde, Sonntagspicknick, Fußball ist ganz wichtig. Und die haben einfach so, die lassen sich, mir kommt vor, nicht so hineinfallen, weil sie Werte haben, eben wie diese Gemeinsamkeit, diese ja, Familie, Freunde, das gute Leben, der Aperitivo, all diese Dinge sind für die so wichtig. Und das spürt man, das ist so eine Leichtigkeit. Die Bambini, es ist es ist einfach, mir kommt das so vor, es ist leichter. Man erträgt die Bilden dieser Welt dort etwas leichter, obwohl es auch nicht leicht ist in Italien. Also die haben schon auch ihre massiven Probleme.
Man hat manchmal das Gefühl, sie feiern ihre Feste so, wie sie fallen und denken dann nicht so viel drüber nach.
Also. Ja, sie leben mehr im Heute. Sie leben mehr im Heute und sie haben auch ihre gewissen Rituale. Und ich glaube, das geht uns ein wenig verloren, Rituale. Also dieser Kaffee am Morgen an der Bar, dieses kurze sich austauschen, kurze die Zeitung schauen, dann nach dem, vielleicht am Abend der Aperitivo, nach dem Essen und ein spontanes Zusammenkommen, das spontane Miteinander kochen. Es ist alles spontan und nicht so geplant. Und so, wir sind da ein bisschen schwerer. Ich sage immer, wir Nordmenschen, wir planen viel zu viel und organisieren und wollen alles perfekt haben. Und das habe ich gelernt und das genieße ich so. Und da muss ich sagen, da ecke ich auch zu Hause ab und zu an, wenn ich jemanden einlade und sage, so, jetzt gehen wir kochen. Weil ich nichts vorbereitet habe, weil wir gemeinsam jetzt kochen. Eine Spaghetti, sagen die Italiener dazu.
Also die Erwartung wäre, der Tisch ist gedeckt und ja, genau. Die dampfenden Schüsseln werden auf den Tisch gestellt und nicht, wir fangen jetzt gemeinsam an zu schnippeln und vielleicht sogar vorher noch gemeinsam einzukaufen.
Ja, und ich finde, diese Leichtigkeit, die lasse ich ganz bewusst in mein Leben. Auch dieses Loslassen, ich habe wirklich losgelassen, ich habe letztes Jahr mein Haus, meinen Besitz vollkommen übergeben an meine Kinder. Ich denke mir, ich möchte wieder frei sein. Ich möchte diese Freiheit wieder fühlen. Ich halte da nichts fest. Ich habe ein schönes Wohnrecht, aber ich habe keine Sorgen mehr. Die Verantwortung ist weg. Und jetzt kann ich habe alles geregelt und jetzt kann ich tun, reisen. Ich habe keine Enkelkinder. Meine Mutter ist versorgt. Ja. Auch das gehört dazu, dieses Loslassen können an die jüngere Generation. Das Vertrauen an die Kinder zu haben, sie machen das schon. Das ist auch so ein Thema in meinem Alter und besonders auch, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich, dieses Besitz, dieses am Besitz zu klammern, dieses Angst zu haben, Gottes Willen, die könnten sich ja scheiden lassen, die Jungen, und was ist dann? Und so, okay, das ist ihr Leben. Ich lasse los, ich kann nichts mitnehmen. Ich kann nur
also
meine.
Das heißt, du überfrachtest es auch nicht mit Erwartungen an deine Kinder. Ne? Das ist ja auch in dieser Lebensphase häufig so. Meine Kinder, ich habe so viel für die getan, die müssen jetzt das und das für mich tun. Also das höre ich raus, dass das dann kommt ein bisschen, wie es kommt. Oder wie gehst du damit um?
Ich habe zwei Söhne, erwachsene Söhne, und ich wohne in einem kleinen Dorf. Und ich war eine der ersten, die sich scheiden hat lassen, wo die Kinder noch 8 und 12 Jahre alt waren. Und das war, also vor 200 Jahren hätten sie mich wahrscheinlich verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Das war wirklich für dieses Dorf unglaublich. Und man hat mir alles Mögliche prophezeit. Meine Kinder sind unglaublich selbstständige Männer geworden. Sie haben tolle, tolle Frauen kennengelernt. Und ich habe gut auf sie geachtet, aber ich habe auch immer gut auf mich geachtet. Und ich habe ich habe sie in nichts hineingezwungen, denn mein Bruder und ich sind schon in diese unternehmerische Struktur als Nachfolger geplant gewesen, und wir sind aber beide dann ausgestiegen, weil es nicht unseres war. Und das wollte ich meinen Kindern nie antun. Die haben sich selbst entwickeln können. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Kinder sind kein Eigentum, und die Erwartungen sind natürlich groß, auch bei mir, aber ich habe mich immer wieder, und da muss ich sagen, mein jüngerer Sohn hat mich erzogen, weil der macht, was er will, ist unglaublich ein tüchtiger Mann und Tischlermeister, Schreinermeister, sagt man ja, glaube ich, in Deutschland, ja, hat ein Unternehmen, ein Einzelunternehmen, aber der hätte sich nie was von mir erzählen lassen, ja, nie. Also der ist seinen Weg gegangen und hat mich dazu erzogen, ihn loszulassen.
Also so mutig den eigenen Weg gehen. Ich höre auch raus, so auf das Herz hören. Ne? Bin ich hier eigentlich richtig oder gehöre ich eigentlich woanders hin? Das ist so das, was ich von dir verstehe, Ingeborg.
Dazu fügen möchte ich noch, weil du vorher gefragt hast, wegen dem Alleinereisen und die Herausforderungen. Interessanterweise gibt es schon Herausforderungen. Ich reise auch etwas hybrid. Also ich fahre mit dem Camper, aber ich nehme auch zwischendurch in mein Zimmer. Vor allem in den Städten ist es sehr schwer mit Campingplätzen und so weiter. Ich fahre auch öfters mit dem Zug nach Italien oder mit dem Bus, mit dem Flixbus. Ich bin jetzt nicht so diese Camperin, die nichts anderes macht. Also ich bin auch da sehr, sehr flexibel. Und heuer ist mir etwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Und zwar wurde ich in Süditalien kurz vor Matera, und das ist ja wirklich unglaublich witzig, weil dort wurde dieser eine James-Bond-Film gedreht. Man stirbt nur einmal oder zweimal, ich keine Ahnung. Jedenfalls war dort eine Verfolgungsjagd. Und kurz vor Matera verfolgen mich drei Typen mit einem kleinen Wagen. Und die klebten hinten auf meiner Stoßstange und ich bin dann langsamer geworden. Nein, die überholen nicht. Dann bin ich schneller geworden, die bleiben hinter mir. Und ich habe gewusst, stehen bleiben ist jetzt keine Option. Und ich war auch vorgewarnt. Mich hat ein deutscher Camper gewarnt. Es gibt diese Spiegeltricks jetzt in Italien, wo sie eben Geld wollen. Und ich war wirklich, da war ich wirklich sehr nervös. Und mein Google Map, blöderweise, sagt ja immer den schnellsten Weg an zum Campingplatz und lässt mich abbiegen in eine Schotterstraße. Und dann war ich wirklich, und die folgen mir. Und ich war plötzlich in der Pampas. Und irgendwie hat sich so ein innerer, ich weiß nicht, ich bin kein Opfer. Und habe so Gas gegeben, dass hinten nur mehr Schotter rausgespritzt ist. Ich habe die eingeschottert und habe Gas gegeben, bin über Pfützen und Schlaglöcher drüber gerumpelt. Also das war wirklich ein echt arger Ritt, und ich habe nur mehr gebetet, bitte, bitte kein Achsbruch, und bin dann auf dem Campingplatz tatsächlich gelandet mit wackeligen Knien, und ich habe auch geweint, muss ich sagen. Also ich war wirklich den Tränen nahe und habe dann auch geweint. Und der Campingplatzbesitzer war unglaublich nett, hat mich zwischen zwei österreichischen Wohnmobilen geparkt, und ich bin dann runtergekommen und habe es dann eigentlich, ja, ich formuliere es jetzt in eine Geschichte um mich für mein neues Buch. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich bin ins Wörterbuch und habe lauter Schimpfwörter aufgeschrieben. Das war meine Therapie. wenn mir das wieder passiert, dann schreie ich hinaus alle Schimpfwörter, die ich kenne.
Ja, aber das, ich finde es interessant, dass du das so im Nachhinein, kann man das vielleicht so ein bisschen humorvoll erzählen, auch mit der Anspielung an James Bond. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das beängstigend war und natürlich irgendwie auch im Kopf bleibt. Aber vielleicht, um die Folge auch positiv zu beenden und wieder Mut zu machen, denn das ist ja dein Thema, sag doch noch mal 1-2 Tipps für Italien, wofür dein Herz schlägt.
Für mich ist das wahre Italien eher nicht diese Hotspots, sondern eher so die Orte, so die Marken. Das ist also, wenn man den Stiefel anschaut, die Wade Italiens, dort wo auch San Marino ist. Die Marken sind das Italien, das vereint ganz Italien. Strände, Berge, Schluchten, wunderbare Städte wie Urbino. Also Marken ist wirklich schön. Die Toskana kenne ich gut, aber mir ist das schon wieder fast zu touristisch. Ich liebe auch die Po-Ebene. Also das sind einfach Gegenden, wo weniger Touristen sind, weil so im Kopf ist, ach, Po-Ebene, Fahrt und so. Na, die Po-Ebene, dort eine Reise zu machen mit einem Boot durch die im Delta, ein Traum. Ferrara, eine wunderbare Stadt. Ferrara, Mantua. Mantua hat mich fasziniert. Wunderbare Stadt. Urbino. Dann eine ganz unbekannte Stadt, ganz im Süden der Toskana, ist Todi. Todi wurde sogar von einem Amerikaner als die schönste Stadt der Welt bezeichnet. Und dann bin ich heuer, habe ich entdeckt, den Gargano, also den Sporn Italiens. Mhm. Der ist auch, da kommen eher Franzosen hin und Schweizer. Ich habe überhaupt zwei deutsche Wohnmobil und überhaupt kein Österreicher. Und das ist dort wirklich noch urig. Also da gibt es also Urwälder und Berge und traumhafte Küsten. Wo mit dem Boot kann man dort eine Küstenfahrt machen mit Grotten, wo man in die Grotten reinfährt. Also der Gargano hat mich heuer schon sehr, sehr fasziniert. Das war so eine Neuentdeckung. Apulien war mir schon wieder etwas zu touristisch. Also da ist wirklich, Apulien sagt man auch, das ist der Norden des Südens. Wunderschön, aber ja, sehr überlaufen, die Hotspots. Und was mich natürlich unglaublich fasziniert hat, und ich könnte das jedem, Rom. Rom ist das Herz Italiens und Rom hat einen großen Teil jetzt im neuen Buch, ganz neue Sachen entdeckt, da habe ich einen Sprachkurs gemacht. Rom, Mailand und die nächste Stadt, die ich besuche. Turin war traumhaft. Und die nächste Stadt, die ich jetzt bald einmal besuche, ist Genua.
Ja, toll.
Also,
ja, wir haben dein Buch hier. Wir werden das natürlich auch in dem Begleittext, in den Shownotes verlinken.
Danke.
Ja. Da schreibst du so ganz anrührende kleine Geschichten, viele kleine Tipps. Und da kann man sich einfach mal so ein bisschen durchlesen und ein bisschen Mut und Appetit machen für eine Reise nach Italien.
Ja, war der Sinn des Buches. Dankeschön.
Also ich habe jetzt schon das Gefühl, ich habe gerade schon überlegt, als du gesprochen hast, wann ich das letzte Mal in Rom war. Das ist schon wirklich viele Jahre her. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit hinzufahren.
Rom ist für mich wirklich die schönste Stadt der Welt, weil Rom verbindet etwas, was für mich Leben bedeutet, nämlich diese Vergänglichkeit wird dort so spürbar und dann begleitet gleichzeitig dazu diese Lebensfreude. Also überall diese antiken Städten und die Ausgrabungen und eben das, was schon vergangen ist. Und auf der anderen Seite der Lärm und die Motorinos und die Menschen und jeder rennt über die Straße und da gibt es Ampeln sind Einladungen, also es ist die Geschäfte, es ist und dass diese beiden Dinge, diese Kontroversität ist so schön in Rom. Also Rom ist wieder ganz sicher auf meiner Liste in der nächsten Zeit.
Liebe Ingeborg, vielen, vielen Dank. Ich finde, das war wunderbar für eine kleine Sommerfolge. Und ich glaube,
jeder, der das hört, oder ich glaube, Ute hat es ja gerade schon gesagt, die will jetzt auch unbedingt nach Rom. Ich will unbedingt nach Italien. Birgit hat mich ja schon mit Venedig angesteckt, aber jetzt ist das nochmal so größer geworden, vielleicht auch Italien so etwas weiter zu bereisen. Ich denke, da ist für jeden etwas drin. Und ja, Mut, Zuversicht, sich nicht als Opfer zu sehen, ich glaube, das tut uns allen gut. Ich danke dir ganz sehr für diese tolle, inspirierende und mutmachende Folge, liebe Ingeborg.
Ja, das Dankeschön ist jetzt wirklich auch auf meiner Seite. Danke, danke für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut über diese Einladung. Danke.
Ja, und dann uns allen
schönen nächste Reise, glaube ich. Ne?
Ja. Danke. Euch einen schönen Sommer und ja, holt euch Anregungen vom Buch. Das nächste kommt bald.
Tschüss, liebe Ingeborg. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss, tschüss, danke schön, danke.